Ja, wir wollen uns heute Abend mit dem fünften Opfer noch beschäftigen, mit dem Schuldopfer. Das wird nicht mehr so lange dauern. Und wir wollen dann eine Anwendung machen auf uns. Also wir haben bis jetzt in allen Opfern unseren Herrn gesehen. Wir haben auch gesehen, dass der hohe Priester, dass er ein Typus ist auf unseren himmlischen hohen Priester. Aber die Priester, die im Alten Testament dienten, sind ja nicht nur ein Typus auf Christus, sondern sie sind auch für uns Beispiele dafür, wie Priester dem Herrn nahen und was ein Priester tut. Und wir sind durch den Glauben an Jesus Christus zu Priestern geworden. Und so will ich eine Anwendung machen dann auf uns, wie wir als Priester Gott in Anbetung nahen. Das wird diese erste Stunde füllen und dann wollen wir die letzte Stunde mit dem Kapitel 16, 3. Mose 16 ausfüllen. Wir schlagen jetzt auf 3. Mose Kapitel 5 und wir lesen die Verse 14 bis 16. 3. Mose 5, die Verse 14 bis 16. Und der Herr redete zu Mose und sprach, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, so soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen, einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh nach deiner Schätzung an Sekeln Silber, nach dem Sekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und was er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und dessen Fünftel darüber hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun mit dem Widder des Schuldopfers und es wird ihm vergeben werden. Wiederum wollen wir uns fragen, was das besondere Merkmal dieses Opfers sei. Es sind zwei Dinge, die das Schuldopfer von den anderen Opfern unterscheidet. Erstens, die Größe der Schuld muss eingeschätzt und an Sekeln Silber, an Sekeln des Heiligtums gemessen und ausgedrückt werden. Also die Schuld wird gemessen, wie groß sie ist. Und dann zweitens muss man ein Fünftel über das hinaus erstatten, was man verschuldet hat. Das sind die beiden besonderen Merkmale dieses Opfers. Und das zeigt uns auch, welches die Bedeutung des Schuldopfers ist. Unser Herr hat in seinem Tod bezahlt für unsere Sündenschuld. Wie groß ist unsere Sündenschuld? Die Größe unserer Schuld ergibt sich aus der Summe unserer sündigen Taten. Jeder sündige Gedanke, jedes sündige böse Wort, jede sündige Handlung, aber auch jede Unterlassung des Guten, das wir Gott und dem Nächsten schulden, all das mehrt unsere Schuld. Und so wächst unsere Schuld beständig. Und darum brauchen wir jemanden, erstens, der die ganze Größe der Schuld ermessen kann. Wir selber können es nicht. Und zweitens brauchen wir dann jemanden, der diese ganze Schuld vollständig bezahlt. Es ist Gott, der die Schuld ermisst. Und zwar wird die Schuld gemessen, es heißt hier, am Heiligtum. Ausgedrückt an Schekeln des Heiligtums. Und das bedeutet, dass die Schuld, sie wird gemessen an dem Gott, der im Heiligtum wohnt. An Gott selbst misst sich Schuld. Nicht an unserem Empfinden von Schuld. Denn unser Empfinden ist sehr stumpf, unser Empfinden ist sehr unzuverlässig. Und so empfinden wir manches gar nicht als Schuld, das eben Schuld ist. Und wir empfinden auch nicht die Größe der Schuld, wie groß sie wirklich ist. Gott misst die Schuld und sie misst sich an seiner Heiligkeit. Und Christus bezahlt die Schuld. In den Versen, die wir jetzt gelesen haben, da geht es um Unterlassungen. Wir werden auch darin schuldig, dass wir, wie es hier heißt, am Heiligen sündigen, Vers 16. Wörtlich steht vom Heiligen. Das heißt, wir geben Gott das nicht, was ihm zusteht. Wir enthalten Gott das vor, was ihm zusteht. Wenn es wahr ist, dass Gott uns erschaffen hat, und wenn es wahr ist, dass er uns erlöst hat, dann schulden wir ihm unsere ganze Liebe, unseren ganzen Gehorsam. Dann schulden wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit. Dann schulden wir es ihm, dass wir ihm Tag für Tag mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft dienen. Und wir kommen immer zu kurz, täglich. Und so mehrt sich täglich unsere Schuld vor Gott, auch durch Unterlassungen. Und wir kommen auch darin zu kurz und werden auch darin schuldig, dass wir den Nächsten und auch unseren Bruder und unsere Schwester nie so geliebt haben und ihnen so gedient haben, wie wir es ihnen schulden. Es geht also hier um Unterlassungen. Unterlassungssünden. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So steht im Jakobusbrief im Kapitel 4, im letzten Vers. Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und alle diese Sünden, die so entstehen, die mehren unsere Schuld. Und so wächst unsere Schuld ins Unermessliche. In einem Gleichnis hat der Sohn Gottes davon gesprochen in Matthäus 18, von einem König, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte, Matthäus 18, Verse 23 und 24. Deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Nun, wie viel ist das? Wenn wir das aufrechnen auf auf den damaligen Geldwert und es so zu verstehen suchen, 10.000 Talente, das sind so viele Tagesgehälter, dass man 200.000 Jahre arbeiten müsste. 200.000 Jahre. Und das ist eine unbezahlbare Schuld. Niemand kann seine Schuld selbst abbezahlen. Und in diesem Gleichnis wird uns gezeigt, es gibt nur eine Möglichkeit, Vergebung. Vergebung. Darum müssen wir um Vergebung unserer Schuld bitten, jeden Tag. So wie wir täglich beten, gib uns unser tägliches Brot, beten wir täglich, das ist die nächste Bitte, vergib uns unsere Schulden. Jeden Tag. Und Gott vergibt. Er kann vergeben, weil sein Sohn zum Sündopfer geworden ist. Und jetzt steht hier etwas Bemerkenswertes. Es muss ein Fünftel darüber hinaus, ein Fünftel mehr bezahlt werden, als die Schuld ausmachte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Christus, er hat mehr bezahlt, als die Gesamtschuld ausmacht. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es könnten mehr Menschen an ihn glauben und von ihrer Schuld befreit werden, als es wirklich tun. Der Wert seines Blutes genügte, um für mehr Menschen zu bezahlen. Ich will noch eine Stelle aus den Psalmen aufschlagen. In Psalm 69. Da steht Psalm 69, das ist ein messianischer Psalm, der in prophetischer Weise von den Leiden Christi spricht. Der Geist Christi spricht durch David und so spricht Christus hier eigentlich durch David und spricht dann im Vers 5 von seinen Feinden, von seinen Bedrängern und dann von der Schuld, die er erstattet. Psalm 69, Vers 5. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten. Christus hat Schuld erstattet, die nicht seine Schuld war. Nicht er hat gesündigt, nicht er hat Schuld auf sich geladen. Er muss bezahlen für die Schuld anderer. Und das hat er getan. Für deine Schuld, für meine Schuld. Dann der nächste Abschnitt in 3. Mose 5, die Verse 17 bis 19, die sprechen von Tatsünden. Also nicht Unterlassungssünden, sondern Tatsünden. 3. Mose 5, 17 bis 19. Wenn jemand sündigt und eines von allen Verboten des Herrn tut, die nicht getan werden sollen. Und so werden wir auch schuldig durch all das, was wir täglich Verkehrtes tun. Jedes Wort. Jedes unnütze Wort, sagt der Herr in Matthäus 12, für jedes unnütze Wort werden wir Rechenschaft ablegen müssen am Tag des Gerichts. Jeder böse Gedanke, jeder hinterlistige Gedanke, jede unreine Begierde, jeder unreine begehrliche Blick, jedes Begehren des Besitzes eines anderen, jedes Mal ein Übertreten von Geboten Gottes. Jedes böse Wort, jede böse Handlung. Und darum brauchen wir den Stellvertreter, der unsere Schuld bezahlt. Also die Verse 14 bis 19, sie sprechen von Schuld gegen Gott. Sie besteht in Unterlassungen und sie besteht in Begehungen. Dann die Verse 20 bis 26, sie sprechen von Schuld gegen den Nächsten. Wir werden auch am Nächsten schuldig. Wir tun anderen Böses und wir geben ihnen nicht, was ihnen zusteht, was ihnen schulden. Verse 20 bis 26 handeln von der Schuld gegen den Nächsten. Und der Herr redete zu Mose und sprach, wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht, indem er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder er hat etwas Verlorenes gefunden und er leugnet es ab und er schwört falsch über irgendetwas von allem, was ein Mensch tun mag, sich darin zu versündigen, so soll es geschehen, wenn er gesündigt und sich verschuldet hat, dass er das Geraubte zurückerstatte. Dass er geraubt oder das Erpresste, das er erpresst hat, oder das Anvertraute, das ihm anvertraut worden ist, oder das Verlorene, das er gefunden hat. Und so lernen wir hier, dass wir, ja, wir müssen unsere Schuld vor Gott bekennen und wir müssen Vergebung von unserer Schuld von Gott empfangen, aber wir müssen auch Unrecht, das wir dem Nächsten angetan haben, dem Nächsten gegenüber gut machen. Das heißt auch, dass wir böse Worte oder wenn wir jemanden verleumdet haben, wir müssen es dem Betreffenden bekennen. Wir müssen Gott unsere Sünde bekennen, denn alle Sünde ist gegen Gott. Aber wir müssen Sünde auch dem Bruder oder dem Menschen bekennen, gegen den wir gesündigt haben. Ja, wir kennen den Vers, den zitieren wir sehr häufig, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir bekennen Gott unsere Sünden und Gott vergibt. Nicht so häufig zitieren wir Jakobus 5, Vers 16. Aber das steht auch in der Bibel. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden. Wir müssen auch einander bekennen, was wir aneinander gesündigt haben. Und wieder gut machen, wenn wir etwas gestohlen haben. Wieder gut machen. Nach meiner Bekehrung, also ich habe mich ja in Pakistan bekehrt, kam dort zum Glauben und ich war dann insgesamt 2,5 Jahre dort, aber etwas länger. Dann kam ich zurück in die Schweiz und dann saß ich da so in einer Bibelstunde, hat einer gesprochen über Dinge aus dem alten Leben ausräumen und wieder gut machen. Ich habe geschwitzt. Und nachher musste ich eine ganze Reihe von Briefen schreiben, Dinge bekennen, Dinge wieder gut machen, in Geschäfte gehen und Dinge zurückgeben. Tja. Tja. Wir müssen das machen. Aber ich habe auch ganz erstaunliche Reaktionen darauf erhalten, wie Leute mir geantwortet haben und die waren ganz beeindruckt. Hätten sie das so etwas nie erwartet. Das war wirklich ein Zeugnis. Aber wir müssen Dinge in Ordnung machen. In Ordnung bringen, wir müssen auch Dinge bekennen können, auch untereinander, unter Geschwistern. Wenn wir gegeneinander sündigen, dann müssen wir es auch einander bekennen. Aber beachten wir dennoch, wie hier der heilige Text uns daran erinnert, Sünde gegen den Nächsten ist dennoch auch Sünde gegen den Herrn. 3. Mose 5, 21. Beachtet noch einmal. Wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht, indem er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet und so weiter. Also Sünde gegen den Nächsten, wir müssen sie in Ordnung bringen, aber das ist immer Sünde gegen Gott. Und darum muss jede Sünde auch vor Gott bekannt werden. Und was die Sünde so schlimm und so furchtbar macht, ist ja nicht, dass sie bloß dem Nächsten schadet, sondern dass sie gegen Gott ist. Und das müssen wir uns als Christen, als Bibelleser, als Kinder Gottes umso stärker ins Bewusstsein rufen und auch im Bewusstsein bewahren, weil unsere Zeit dafür überhaupt kein Empfinden mehr hat. Also man erkennt Sünde gegen Gott überhaupt nicht mehr als irgendetwas Verkehrtes an. Und letztlich läuft so die Moral der aller Menschen, der allermeisten unserer Zeitgenossen darauf hinaus, du darfst alles tun, was nicht jemand anderem schadet. Du darfst alles tun, wenn du niemand anderem damit schadest. Das gilt zum Beispiel auch für diese furchtbare Sache der Kinderschändung. Natürlich ist es schlimm, Kinder zu schänden, aber dass das Sünde ist gegen Gott, das wird vollständig ausgeblendet. Man denkt nur daran, man tut Kindern etwas Schlechtes. Natürlich tut man Kindern etwas Schlimmes an. Aber noch schlimmer ist die Sache vor Gott. Und so wird Gott jede Sünde, die wir ihm nicht bekennen, er wird sie heimsuchen und an uns strafen. Und wir uns, wenn wir mit unserer Schuld in die Ewigkeit gehen, dann ist diese ganze Schuld, die sich Tag für Tag auftürmt, und dieser Turm, der wächst ins Unendliche, und dann werden wir sein wie solche, die riesige, bleierne Gewicht an sich haben, die uns herunterziehen in den Fluten des Gerichts. Und nichts wird uns aufhalten. Gar nichts. Und darum müssen wir die Schuld vor Gott loswerden. Und beachten wir, wie die Bibel darauf großen Nachdruck legt, dass Sünde immer gegen Gott ist. Ich will drei Stellen dazu aufschlagen. 2. Samuel 12, Vers 13. 2. Samuel 12, Vers 13.
Da steht, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Was ist hier der Zusammenhang? David hat sich an Bathseba vergriffen. David hat dabei sich auch an einem Ehemann, am Ehemann der Bathseba vergriffen, hat ihn hintergangen. Das war ein ganz großes Übel. Und nachher hat er den Ehemann von Bathseba ermorden lassen. Und dann sendet Gott den Propheten Nathan zu David und Nathan stellt David ins Licht vor Gott. Und was sagt David? Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das würden die meisten unserer Zeitgenossen empörend finden. Was? Da hat er eine Ehefrau, einen Mann genommen und nachher den Mann umbringen lassen und nachher faselt er von Sünde gegen Gott. Die meisten würden das empörend finden. Aber so gewichtet Gott die Dinge. Er hat gegen den Herrn gesündigt. Und das war nicht etwa ein Ausrutscher, dass David es so sagte, danke, sondern er hat das auch im Psalm 51 bestätigt. Und dieser Psalm entstammt natürlich einige Zeit danach, nachdem er 7 Tage auf dem Angesicht gelegen war vor Gott. Und dann ist nachher, im Nachhinein, dann nach all diesem langen Nachdenken, vor Gott dieser Psalm 51 entstanden und da sagt er es noch einmal. Psalm 51, Vers 6, Verse 5 und 6. Psalm 51, Verse 5 und 6. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und ich sage es noch einmal, das, was die Sünde so schlimm macht, ist, dass sie gegen Gott ist. Das macht auch die Größe der Schuld aus. Sünde gegen Gott ist Sünde gegen vollkommene Gerechtigkeit, vollkommene Heiligkeit, vollkommene grenzenlose Liebe. Und darum ist Sünde immer groß und immer schlimm. Weil sie gegen diesen großen, herrlichen, heiligen, gnädigen Gott ist. Und darum ist die Schuld der Sünde grenzenlos. Und dann eine dritte Stelle aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 8, Vers 12. Da sagt Paulus, 1. Korinther 8, Vers 12, wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Sünde gegen die Brüder ist immer Sünde gegen Christus, Sünde gegen Gott. Zusammenfassung des Schuldopfers. Christus hat als unser Schuldopfer sein Blut für uns vergossen und mit seinem Blut für alle unsere sündigen Taten bezahlt und uns damit von unserer Schuld befreit. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, die Vergebung der Schuld. Kolosser 1, 14. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und alle diese Sünden zusammengenommen machen die Summe unserer Schuld aus. Christus hat, was er nicht geraubt hatte, für uns erstattet. In seinem Tod hat er bezahlt für jede einzelne sündige Tat und für jede sündige Unterlassung. Gut, so viel zum Schuldopfer. Wir wollen jetzt noch einen Blick hineinwerfen in das Kapitel 6, 3. Mose Kapitel 6. In den Kapiteln 6 und 7 werden uns einige weiteren Gesetze, die mit den Opfern zusammenhängen, gegeben. 3. Mose 6, Verse 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dieses, das Brandopfer, soll aus seiner Feuerstelle sein auf dem Altar und die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll darauf in Brand erhalten werden. Im Vers 6 steht es noch einmal: Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Nun, wofür steht das Feuer auf dem Altar? Wir haben das am ersten Abend gehört im Zusammenhang mit dem Brandopfer. Das Feuer auf dem Altar, das ist das Zeugnis von Gottes Gericht, Gottes Zorn über die Sünde. Ja, das ist etwas, das viele nicht gern hören und das man heute auch irgendwie verschweigt, auch Christen gerne verdrängen, den Zorn Gottes. Dabei ist das ein nicht wegzudenkender Bestandteil des ganzen Evangeliums. Paulus beginnt sogar seine Auslegung des Evangeliums, seine ganze Abhandlung über das Evangelium im Römerbrief mit diesem Satz: Es wird geoffenbart der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und nachher begründet er diesen Zorn Gottes, warum Gottes Zorn über allen Menschen steht und wie keiner dem entrinnen kann. Und so gibt uns die Bibel, das Neue Testament, das Evangelium, der Sohn Gottes, die Apostel, sie geben uns ein Zeugnis vom Zorn Gottes über die Sünde. Und warum wollte Gott, dass dieses Zeugnis in seinem Volk beständig am Leben erhalten würde? Warum wollte er, dass dieses Feuer immer brennt? Dieses Zeugnis eben von Gottes Zorn, Gottes Gericht über die Sünde. Er wollte dem Volk Gottes zeigen, wie Gott über Sünde urteilt und denkt und was das Teil eines jeden wäre oder ist, der nicht Zuflucht genommen hat zum Glauben an das Opfer seines Stellvertreters. Und es ist gleichzeitig so, dieses Zeugnis von Gottes Gericht über die Sünde ist gleichzeitig ein immerwährendes Zeugnis von der Liebe Gottes, die gleich groß ist wie sein gerechter Zorn. Denn er hat diesen seinen Zorn an seinem Sohn entladen, aus Liebe zu uns. Und so verstehen wir, dass wir Gottes Liebe in ihrer Tiefe erst richtig erfassen, wenn wir auch verstehen, was die Sünde vor Gott ist. Und wenn wir Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit und Gottes gerechten Zorn über die Sünde erkennen, dann verstehen wir auch, wie groß seine Liebe ist. Und das werden wir, das sollen wir, während der ganzen Nacht, soll das brennen, während der ganzen moralischen Nacht, durch die wir gehen, soll das uns vor Augen stehen. Moralische Nacht, was meine ich damit? Noch ist die Sünde in der Welt, noch herrscht die Finsternis und das Dunkel in der Welt, und so ist noch immer, sittlich gesprochen, moralisch gesprochen, ist immer noch Nacht. Bis Christus kommt, bis die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, mit Heilung in ihren Flügeln, dann wird Licht sein, dann wird alles Finstere vertrieben sein, dann wird keine Sünde mehr sein, aber jetzt ist noch dunkel. Und während wir durch die moralische Nacht der Sünde gehen, sollen wir das immer vor Augen haben, was Sünde vor Gott ist. Denn das lehrt uns, Sünde zu hassen, und das lehrt uns, Gott zu zu lieben und zu fürchten. Und schließlich werden wir das ewig vor Augen haben, wenn das ewig vor Augen haben, das geschlachtete Lamm im Himmel. Offenbarung 5, Vers 6. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hat und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Wir werden das ewig vor Augen haben, das Zeugnis von Gottes stellvertretendem Gericht an seinem Sohn. Und so werden wir gewissermaßen ewig vor Augen haben, dieses Zeugnis von Gottes Zorn über die Sünde. Und das ist gleichzeitig der Ausdruck von Gottes grenzenloser Liebe zu Sündern. Man kann das nicht voneinander trennen. Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit, Gottes Gnade und Gottes Zorn. Und dann wollen wir im gleichen Kapitel, 3. Mose 6, im gleichen Kapitel die Verse 7 und 8 lesen. Und im Zusammenhang damit eine Anwendung machen, jetzt auf uns als Priester. Hier können wir von den Priestern etwas lernen. 3. Mose 6, Verse 7 und 8. Dies ist das Gesetz des Speisopfers. Einer der Söhne Aarons soll es vor dem Herrn darbringen, vor dem Altar. Und er soll davon seine Hand voll nehmen, vom Feinmehl des Speisopfers und von dessen Öl und allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer ist, und es auf dem Altar räuchern. Es ist ein lieblicher Geruch, sein Gedächtnisteil für den Herrn. Nun, Aaron und seine Söhne, die sind zusammengenommen, ein Bild auf die Gemeinde. Und wenn es hier heißt, einer der Söhne Aarons, er soll dieses Speisopfer darbringen, dann können wir das auf uns anwenden. Wir sind ja auch Priester. Die Gemeinde des Neuen Testaments ist eine Gemeinde aus lauter Priestern. Und wir bringen als Priester unsere Opfer da. Schlagen wir dazu auf Offenbarung 1. Offenbarung 1, Verse 5 und 6. Offenbarung 1, die Verse 5 und 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir also sind Priester. Und wir lesen in 1. Petrus 2, was die Priester tun. 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Zu welchem kommend, also zu Christus kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Also wir sind Priester und wir bringen auch Opfer dar. Nicht materielle Opfer, geistliche Opfer. Das Neue Testament spricht von drei Arten von Opfern, die wir bringen. Opfer des Lobes, Opfer des Leibes, Opfer des Besitzes. Drei Arten von Opfer, die die Priester bringen, Opfer des Lobes. Hebräer 13, Vers 15, dort steht das. Hebräer 13, Vers 15. Da steht das, Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist ein Opfer, das die Priester darbringen. Wir treten vor Gott und rühmen ihn, bekennen ihn, seine Schönheit, seine Größe, seine Heiligkeit, seine Pracht. Dann bringen wir Gott das Opfer des Besitzes, das steht auch in Hebräer 13, gleich im nächsten Vers. Hebräer 13 im Vers 16. Hebräer 13, Vers 16. Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Und dann die dritte Art Opfer, die wir bringen, sind alles geistliche Opfer. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1, das Opfer des Leibes. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Also wir bringen auch Opfer. Und jetzt haben wir in 3. Mose 6 gesehen, wie hier einer der Söhne Aarons, also einer der Priester, er bringt das Speisopfer vor den und zum Altar. Nun, was heißt das für uns? Das heißt, dass wir mit unseren Händen oder mit unserem Herzen, mit unserem Inneren voll von Christus, von seiner Schönheit, von allem, was wir an ihm gesehen haben, treten wir in Gottes Gegenwart und bringen ihm das alles und sprechen zu ihm, zu Gott, von allen Wundern, die wir an seinem Sohn und in seinem Sohn gesehen haben. Und dann steht im Vers 8, der Priester oder der Priestersohn, er soll vom Speisopfer seine Hand voll nehmen. Das nimmt und legt er auf den Altar. Nun, wie können wir vom Speisopfer wie eine Hand voll nehmen und Gott darbringen? Nun, damit wir das tun können, müssen wir Christus kennen. Wir müssen wissen, wie der Mensch Jesus war. Wir müssen wissen, wie er lebte, wie er handelte, wie er Gott diente, was er für Gott bedeutete, was er für uns bedeutete. Und das können wir, das ist so wie eben zugreifen und von ihm nehmen und Gott bringen. Aber das kann man nur, wenn man ihn kennt. Und wo lernen wir Jesus kennen, den Menschen, seine Schönheit, seine Vollkommenheit, seine Reinheit, seine Wahrheit, seine Menschenfreundlichkeit, seine Liebe zu Gott, seine Liebe zu den Menschen. Wo lernen wir das kennen? Im Wort Gottes. Und wenn wir wirklich Priester sein wollen, die Gott diese Opfer des Lobes bringen können, dann müssen wir ganz einfach Bibelleser sein. Da werden wir vom Herrn selbst so erfüllt. Und dann haben wir etwas, das wir Gott bringen können in der Anbetung. Und wenn wir den Herrn nicht erkennen und ihm nicht begegnen und er uns nicht begegnet, ja, dann haben wir nichts, dann ist in uns nichts. Und dann nützt es auch nicht, dass wir versuchen, die Anbetung in Gang zu bringen mit äußerlichen Stimulantien, also mit schöner Musik oder guter Stimmung oder besonderen Lichteffekten. Nützt nichts. Das ist unersetzlich, dass wir unsere Herzen, unser ganzes Wesen von Christus selbst prägen lassen, dass wir ihm begegnen, ihn erkennen in seinem Wort und dann sind unsere Herzen voll Und wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. So werden wir zu Anbetern. So lernen wir anbeten. Und so können wir als Priester Gott wirklich über die Gabe seines Sohnes und über all das, was sein Sohn ist, die Ehre geben und ihm all das zurückbringen. Nun, es wird manchmal gefragt, ob denn Gefühle überhaupt einen Platz im Glaubensleben haben und damit auch in der Anbetung. Und wir kennen das, das wird ja häufig gesagt, nein, du darfst nicht auf deine Gefühle achten, du musst einfach glauben. Das ist nicht falsch, das stimmt schon. Aber wenn man dann daraus folgert, Gefühle seien immer falsch oder wir dürfen keine Gefühle haben, ja, dann befinden wir uns nicht in Einklang mit dem, was die Bibel uns sagt über unsere ganzen Empfindungen. Nun, die Frage mag vielleicht überflüssig erscheinen, ob Gefühle einen Platz haben in der Anbetung oder nicht. Aber die Frage ist doch wichtig. Nun, es gibt einerseits Christen, die sind der Ansicht, dass die Höhe oder die Hitze der Emotionen, der Gefühle, das sei der wirkliche Gradmesser für die Echtheit der Anbetung. Und dann gibt es andere Christen, bei denen gilt umgekehrt, dass man wahre Anbetung daran erkenne, dass sie ganz still verlaufe, ganz emotionslos. Wer hat recht? Ich glaube, keiner von beiden hat recht. Wahrscheinlich habt ihr den Namen schon gehört vom britischen Evangelisten Martin Lloyd-Jones. Ich habe letztes Jahr eine sehr ausführliche Biografie über ihn gelesen in zwei Bänden. Und ich lese einige Sätze aus dieser Biografie vor. Sie ist geschrieben von Ian Murray. Ich erinnere mich, also Martin Lloyd-Jones erzählt, ich erinnere mich, wie während einer Großevangelisation, die vor Jahren in London stattfand, einer der führenden Männer in den kirchlichen Kreisen zu mir kam und mich fragte, ob ich sie schon besucht habe. Als ich verneinte, sagte er, es ist ganz wunderbar. Zu Hunderten kommen Leute nach vorne. Keine Emotionen, verstehen Sie? Wunderbar. Immer wieder betonte er, keine Emotionen. Das war für ihn das Wunderbare an der ganzen Sache, dass die Menschen dem Aufruf folgten und ganz ohne Emotionen nach vorn gingen. Nachdem Martin Lloyd-Jones einen dieser Abende besucht hatte, konnte er bestätigen, dass alles ganz ruhig und ohne Gefühlsausbrüche verlief. Aber das führte ihn zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Weder in der Bibel noch aus der ganzen Kirchengeschichte wusste er von irgendeiner Periode, in welcher der Heilige Geist in Kraft gewirkt hätte und die von der Kraft des Geistes Ergriffenen ganz emotionslos geblieben wären. Kann ein Mensch, fragte er, sich selbst als einen unter Gottes Verdammungsurteil stehenden Sünder sehen und gefühlslos bleiben? Kann jemand in die Hölle blicken ohne Emotionen? Kann jemand die Donner des Gesetzes hören und dabei nichts fühlen? Oder umgekehrt, kann man wirklich die Liebe Gottes in Christus betrachten und dabei keine starken Gefühle haben? Ja, das ist ja wirklich die Frage. Können wir durch Gottes Wort und durch Gottes Geist, und wenn wir daran denken, einen blutenden, ja, einen verblutenden Sünderhain am Kreuz für uns sterben sehen und dabei ganz kühl bleiben? Das geht nicht. Der große Theologe, Seelsorger und Prediger aus Neuengland, Jonathan Edwards, er lebte von 1703 bis 1758, also vor der amerikanischen Revolution, also ehe die Kolonien zu den Vereinigten Staaten von Amerika wurden. Und er schrieb eine Abhandlung von mehreren hundert Seiten mit dem Titel The Religious Affections, die religiösen Zuneigungen oder Empfindungen oder Gefühle. Er geht dort von 1. Petrus 1, Vers 8 aus. Schlagen wir das einmal auf. 1. Petrus 1, Vers 8. Das ist ein Leitvers. 1. Petrus 1, Vers 8, da sagt er von Jesus Christus, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Und er bringt dazu zahlreiche Beispiele aus dem Alten und aus dem Neuen Testament und belegt so seine These. Seine These lautet folgendermaßen: True religion in great part consists in holy affections. Wahre Religion besteht zu einem großen Teil in heiligen Zuneigungen oder Empfindungen. Die Heilige Schrift ortet Religion sehr viel in den Empfindungen oder Zuneigungen wie Furcht, Hoffnung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Kummer, Dankbarkeit, Mitleid, Eifer. Nun, die Frage ist natürlich, was ist es, das diese Empfindungen weckt? Darauf kommt es an. Nicht wie explosiv oder wie heiß die Empfindungen sind. Oder wie still etwas ist oder wie laut, das ist nicht die Frage. Angenommen, du sähst einige tausend Menschen, mit einem Mal springen alle auf und jubeln. Ja, was ist jetzt darauf folgern? Ist das jetzt eine fleischliche oder eine geistliche Regung? Es kommt darauf an, was löst diesen Jubel aus. Wenn das Zuschauer sind eines Fußballspiels und ihre Mannschaft hat ein Tor geschossen, dann ist das sicher nicht eine heilige Regung gewesen. Aber es könnte ja sein, dass sie alle gleichzeitig, dass sie einen Evangelisten gehört haben, jemand, der das Evangelium verkündigt hat, und sie standen und sahen sich unter Gottes gerechtem Zorn, und mit einem Mal begreifen sie die Gnade Gottes, und eine ungeheure Freude erfüllt ihr Herz. Ja, dann müssen wir sagen, dann ist diese äußerlich gleiche Emotion bei den einen eine rein natürlich fleischliche Sache, bei den anderen wirklich eine vom Geist Gottes gewirkte, eine heilige Emotion und Empfindung gewesen. Und tatsächlich sind solche Dinge immer wieder vorgekommen und die kamen vor während The Great Awakening, das große Erwachen in den Jahren 1740 bis 1742 in Nordamerika. Das war eine ganz gewaltige Erweckung. Und dann haben die Feinde der Erweckung angefangen, auf solche emotionalen Phänomene mit dem Finger zu zeigen und sagen, das ist alles nur Schwärmerei. Nur heiße Gefühle ohne irgendwelchen Gehalt. Und darum musste Jonathan Edwards diese Abhandlung schreiben, um zu zeigen, man kann an der Intensität der Gefühle noch gar nichts entscheiden, sondern wir müssen wissen, was löst diese Empfindungen aus. Darauf kommt es an. Und es kam eben vor, unter der Predigt eines Georg Whitfield oder auch eines Jonathan Edwards, dass Menschen zusammenbrachen. Eine berühmte Predigt von Jonathan Edwards, die hieß Sünder in den Händen eines zürnenden Gottes. Und während dieser Jonathan Edwards predigte, er war einfach so, das war seine Art, er predigte immer ziemlich so in der gleichen Tonlage, stand ruhig da, bewegte sich fast nicht. Und man sagt, er habe immer geradeaus geschaut, als ob er die ganze Zeit das Seil, an der die Kirchenglocke hängt, anschaute. So habe er immer gepredigt. Aber die Zuhörer, die wurden von der Kraft der Wahrheit dieser Predigt dermaßen ergriffen, dass mit einem Mal fast alle zusammenbrachen und einige wimmerten vor Kummer und vor Entsetzen, weil sie sich in den Händen eines zürnenden Gottes sahen, der ihnen zurechtzürnte, ihrer Sünde wegen. Oder es gab einen Zeitgenossen von Georg Whitfield, der hieß Rowland, Daniel Rowland. Er hat nur in Wales gepredigt, also in der Sprache von Wales, Walisisch. Darum ist er nicht so bekannt geworden außerhalb von Wales. Und während er predigte, kam es manchmal vor, dass mehrere hundert, die da waren, manchmal einige tausend, die zuhörten, dass sie von der Herrlichkeit des Himmels so ergriffen wurden, dass alle miteinander aufsprangen und Herrlichkeit riefen. Jetzt kann man die Nase rümpfen und sagen, ja, bloße Emotionalität, das ist nichts. Wir müssen vorsichtig sein. Denn Gottes Geist kann das so wirken. Nur, wenn man meint, aufspringen und Herrlichkeit rufen, das sei der Beweis, dass der Heilige Geist wirkt, und wenn man dann anfängt, das irgendwie zu induzieren, und das kann man ja durch gruppendynamische Methoden und Manipulationen, dann ist das peinlich und teilweise sogar gefährlich. Also es kommt bei allem darauf an, und darum betonte ich das so stark, wir müssen Christus, den Sohn Gottes, erkennen. Und wenn er uns begegnet in seinem Wort und durch seinen Geist, dann wird das Emotionen auslösen. Manchmal sind die Emotionen in der Weise, dass wir verstummen. Das ist auch eine heilige Empfindung. Seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Oder der Herr ist in seinem heiligen Tempel, alles schweige vor ihm. Habakuk Kapitel 2 im letzten Vers. Aber es kann auch sein, dass die Begegnung mit dem Herrn uns so erfüllt, dass wir, so wie Petrus sagt, mit verherrlichter Freude frohlocken. Also darauf kommt es an, wer diese Emotionen auslöst. Und wenn wir als Priester, Anbeter Gottes sein wollen und dem Herrn auch in unserer Anbetung Ehre geben wollen, dann müssen wir in der Erkenntnis des Sohnes Gottes wachsen. Und das heißt, wir müssen Bibelleser sein. Und wir müssen dem Herrn Gelegenheit geben, durch sein Wort zu uns zu reden. Dass wir seine Stimme hören und Begegnung mit ihm haben. Und das wird man merken in den Zusammenkünften. Und dann wird die Anbetung auch entsprechend sein. Und dann, ob sie dann laut oder leise ist, das ist dann nicht entscheidend. Sondern dass wir Christus erkannt haben und daraufhin unsere Herzen vor Gott ausschütten. Gut, jetzt machen wir Pause.